Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Mit wie viel Opulenz inszeniert Pina Karabulut in Zürich Shakespeares Sommernachtstraum? Wer ist jetzt Chef des Trump Kennedy Centers in Washington? Themen dieser Stunde, in der wir natürlich zuerst Jürgen Habermas würdigen. Neue Wied 1962. Ort und Jahr, in dem Jürgen Habermas Strukturwandel der Öffentlichkeit publizierte. Heute ist der Soziologe und politische Philosoph, den Bundespräsident Steinmeier einen großen Aufklärer nennt, der die Widersprüche der Moderne durchmessen hat, im Alter von 96 Jahren gestorben. Geboren in Düsseldorf, erzogen von einem Vater, der NSDAP-Mitglied war, konnte Habermas sich der Hitlerjugend entziehen. Krieg und Vernichtung aber blieben präsent. Arno Ozzesek über den typischen Alarmisten der alten Bundesrepublik, wie Habermas sich selbst bezeichnete.
Ich bin der prototypische Alarmist der alten Bundesrepublik.
Das hat Jürgen Habermas gesagt, nachdem Deutschland wiedervereinigt war. Und auch später hat er den Deutschen gern die Leviten gelesen, etwa nach der Europa-Initiative von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron 2017.
Nach meinem Eindruck entlarvt das Auftreten von Emmanuel Macron auf der europäischen Bühne eine solche faule Stelle im Selbstverständnis der Deutschen, die sich während der Eurokrise im festen Glauben auf die Schulter geklopft haben, sie seien doch immer noch die besten Europäer und würden alle anderen schon aus dem Schlamassel ziehen.
So kannte man Jürgen Habermas, den urteilsfreudigen Intellektuellen schlechthin, der den denkbar höchsten Begriff von Öffentlichkeit hatte. Aber wussten Sie, dass der Philosoph und Soziologe privat ein Leckermaul war? Das hat Habermas Starnberger Nachbar überliefert, der Verleger Michael Krüger, ohne dessen freundliche Indiskretion es schwer fiele, sich den bedeutendsten deutschen Denker der Gegenwart als fröhlich schmausenden Genießer vorzustellen. Denn berühmt, weltberühmt wurde Habermas durch kompromisslose Rationalität. Dass er dabei den Menschen als Gefühlswesen überging, ist vielleicht die markanteste Leerstelle in seinem Denken. Nicht umsonst sind seine Bücher von Strukturwandel der Öffentlichkeit über Theorie des kommunikativen Handelns bis hin zu auch eine Geschichte der Philosophie, nahezu frei von rhetorischen Finessen, Anekdoten oder griffigen Vereinfachungen. Habermas verachtete Sophistereien und namentlich John Wayne'sche Schnellschüsse. Seine populärste Formulierung, zugleich seine Zauberformel für herrschaftsfreie und gewaltlose Kommunikation, verherrlicht den zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Der Mensch, das argumentierende Tier, so hätte sich Habermas niemals ausgedrückt. Doch sein Menschen- und Geschichtsbild war bestimmt von Vertrauen auf die zivilisierende Kraft der Sprache. Denn der Sprache wohnt laut Habermas eine unwiderstehliche Tendenz zur Wahrheit inne. Noch in den pathologisch verzerrten Kommunikationen steckt der Stachel von Wahrheitsansprüchen, lautete ursprünglich seine optimistische These, die er in dem Buch »Ein neuer Strukturwandel der Öffentlichkeit und die deliberative Politik« von 2022 allerdings korrigiert hat. Er verurteilte die neu- und andersartige Halböffentlichkeit der sozialen Medien mit Nachdruck. Sie gefährde die Demokratie. Seit 7 Jahrzehnten hat Habermas fast alle wichtigen Debatten in Deutschland mitbestimmt und Zimperlichkeit wurde ihm dabei niemals nachgesagt. Es sei nicht schwierig, sich vor ihm zu fürchten, konstatierte der Staatsrechtler Christoph Möllers noch zum 85. Geburtstag von Habermas, der bereits am Anfang seiner öffentlichen Karriere durch klare Kante aufgefallen war. Gerade 24 Jahre alt und inspiriert vom Geist der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, knöpfte er sich in der FAZ Martin Heidegger vor, den vermeintlichen philosophischen Riesen, und war noch Dekaden später erregt von dem, was er da gelesen hatte.
Lesen Sie das heute mal. Einleitung in die Metaphysik. Das war Nazi.
Wenn ihm etwas Nazi oder auch nur bräunlich erschien, waltete Habermas unerbittlich. Während der Studentenunruhen der 60er Jahre gehörte er zu jenen Linken, die auch im Aufruhr die Verfassung ernst nahmen. Er warf dem gewaltbereiten Rudi Dutschke linken Faschismus vor. Im Historikerstreit der 80er Jahre wiederum bezichtigte er Ernst Nolte, den Holocaust zu relativieren und zerstörte unbarmherzig die öffentliche Existenz des Kontrahenten. Unterdessen nahm Habermas für sich selbst in Anspruch, im Laufe der Jahrzehnte lockerer geworden zu sein, so wie die Deutschen überhaupt.
Die exemplarische Veränderung des Tons und der Gesinnung offenbart eine Liberalisierung des Geistes, von der ich mich selbst nicht ausnehme.
Am Anfang der Corona-Epidemie stellte Habermas fest, dass unser Wissen über das, was wir nicht wissen, noch nie so groß gewesen sei. Das hat niemand in Abrede gestellt. Anders die Reaktionen auf Habermas' Einlassungen zum Krieg in der Ukraine. Er äußerte Vorbehalte gegen westliche Waffenlieferungen, lobte das anfängliche Zögern von Kanzler Scholz und drang auf Verhandlungen. Habermas wurde vorgeworfen, die Position der Ukraine zugunsten des Aggressors zu schwächen. Als Demokratietheoretiker genoss Habermas auf allen Kontinenten höchstes Ansehen. Bei seinem Besuch in China 2001 wurde er für seinen universellen Begriff der Menschenrechte von Studenten wie ein Popstar gefeiert. Demokratischer ist China deshalb nicht geworden. In der Hauptsache dachte Habermas stets normativ. Er begründete und verkündete, was man sollen soll. Dabei setzte er nicht auf Menschen, die erkennen, was sie wollen, sondern auf Menschen, die wollen, was sie erkennen, nach ausgiebigen Abwägen vernünftiger Argumente. Weil diese Menschen bislang noch nie in der Mehrheit waren, hinterlässt Habermas die Utopie eines diskursiven Friedensreiches in universellem Maßstab. Die Erfahrungen der Vergangenheit sprechen nicht dafür, dass es bald anbricht. Aber ein bisschen könnten wir immerhin gelernt haben, hoffte Jürgen Habermas.
Wenn die Geschichte überhaupt zur Lehrmeisterin taugt, das ist mein Vorschlag, dann als eine kritische Instanz, die uns nicht zu Nachahmungen, sondern zu Revisionen auffordert. Also wir können gerade nicht aus ihr lernen, wie wir es machen sollen, sondern wie wir es nicht weitermachen sollen.
Im vergangenen November hatte Jürgen Habermas bitter von einem Mentalitätswandel gesprochen, der sich langsam in die Welt geschlichen habe. Der Sozialphilosoph Axel Honneth, der sich bei Habermas habilitiert hatte, beschrieb seinen Eindruck heute so.
Er war durch die Entwicklungen der letzten Jahre, das ist nicht nur Trump, da kommen ja viele Entwicklungen zusammen in den letzten Jahren, angefangen vom Wiedererstarken eines vollkommen umgekehrten Kapitalismus über den Abbau internationaler Rechte, des internationalen Völkerrechts, Auflösungserscheinungen der EU. All das hat ihn im hohen Maße beschäftigt, hat ihn auch verunsichert, hat ihn, ich glaube, auch bitter gemacht in den letzten Jahren.
Stefan Müller-Dohm, Biograf von Jürgen Habermas, erlebte den Philosophen im August vergangenen Jahres als besonders nachdenklichen, aber auch traurigen Menschen.
Da habe ich einen außerordentlich nachdenklichen Philosophen erlebt, der über sein Leben, über sein Verhältnis zu seiner gerade verstorbenen Frau nachgedacht hat, über sein Verhältnis zur Familie und natürlich auch über die weltpolitische Situation und was von seinem Denken bleiben würde angesichts dessen, was sich in der Welt entwickelt.
Was wird Rainer Forst von Jürgen Habermas in Erinnerung bleiben, bei dem er in Frankfurt promovierte, um dort selbst politische Theorie und Philosophie zu lernen? Schönen guten Abend, Herr Forst.
Guten Abend.
Ein aktives und ein erfülltes Leben, dennoch hat Sie die Nachricht heute erschüttert.
Ja, ich war mit Jürgen Habermas gut vertraut und wir haben bis vor kurzem, als seine Kraft dann doch sehr nachließ, stets im Austausch gestanden, haben unsere Texte jeweils hin und her geschickt. Also auch wenn man weiß, dass er in den letzten Monaten zunehmend schwächer wurde, wenn dann der Tag kommt, ist es ein sehr trauriger Tag.
Sie haben Mitte der 80er Jahre angefangen, in Frankfurt am Main zu studieren. Das waren die wilden Zeiten des Poststrukturalismus. Ist es diesen Diskussionen und Streitereien zu verdanken, dass Sie bei Jürgen Habermas studierten oder wollten Sie ganz gezielt zu ihm?
Ja, ich wollte schon gezielt zu ihm. Er war ja in den frühen 80ern aus Starnberg nach der Zeit am Max-Planck-Institut nach Frankfurt gekommen. Und dadurch war Frankfurt, was ohnehin ein sehr beeindruckendes philosophisches Institut war, irgendwie zum Zentrum auch vieler internationaler Debatten geworden. Für einen jungen Studenten war das der ideale Ort, um kritische Theorie zu studieren, woran ich ein besonderes Interesse hatte. Aber auch, wie Sie sagen, der Poststrukturalismus, insbesondere Foucault, hatte es mir angetan. Und an den Grabenkämpfen, die da manche geführt haben, zwischen Habermas auf der einen Seite und den Denkern des Poststrukturalismus. Daran war ich nie sonderlich interessiert, sondern eher daran, die besten Theoreme zusammenzuführen.
Auch in dieser Zeit der Historikerstreit über die Einzigartigkeit oder eben Nicht-Einzigartigkeit des Holocaust, wäre ohne Jürgen Habermas die Fraktion von Ernst Nolte und Co. am Ende Sieger gewesen?
Das kann man schwer sagen. Jedenfalls hat Habermas massive Intervention, aber auch die anderer Historikerinnen und Historiker dazu geführt, dass die Öffentlichkeit sogleich in den Sog dieser Diskussion hineinkam und man dann das, was da auf dem Spiel stand, erkennen konnte. Habermas hatte die große Gabe, die Dinge zuzuspitzen, direkt auf den Kern von Debatten vorzustoßen. Und dies war ihm tatsächlich ein großes Anliegen. Die Frage der Erinnerung an den Holocaust ist ja bis in seine späten Lebensjahre und Lebenstage ein ganz wichtiges Thema für ihn gewesen. Ich habe auch gelegentlich, wenn in den letzten Jahren gesagt wurde, Jürgen Habermas sei irgendwie der offizielle Denker der Bundesrepublik gewesen, habe ich mich an die Zeiten Mitte der 80er erinnert und welcher Gegenwind dort ihm von konservativer Seite aus gerade im Kontext des Historikerstreits entgegenschlug. Also manchmal wird in der Rückschau werden die Dinge doch wesentlich glatter dargestellt, als sie waren.
Wie selbstkritisch haben Sie ihn denn erlebt, beziehungsweise wovor hat er sich, wenn Sie heute an ihn denken, am meisten gefürchtet?
Gefürchtet hat er eigentlich eher darum, dass ein nationalistischer Geist, der dann auch zum Revisionismus in Bezug auf historische Verläufe neigt, dass sich so ein Geist in der Öffentlichkeit breit macht. Das hat ihn seit frühen Tagen, denken Sie an die Auseinandersetzung mit Heidegger, immer beschäftigt. Ihm war die Stärkung des demokratischen Bewusstseins in Gesellschaften insgesamt, nicht nur westlichen, aber besonders der Bundesrepublik, vor dem Hintergrund der Geschichte des Nationalsozialismus ein besonderes Anliegen. In der Hinsicht stand er seinem Lehrer Adorno auch sehr nahe.
Wie haben Sie Jürgen Habermas als Mensch erlebt? Sind Sie auch jemand von seinen ehemaligen Studenten, der sagt, ja, es war tatsächlich schwierig, sich nicht vor ihm zu fürchten?
Also ich habe mich nicht vor ihm gefürchtet, obwohl das Level, die Qualität, der Anspruch seines Denkens war schon enorm. Für mich war die Begegnung mit ihm ein großer Glücksfall. Ich habe ihn immer zugewandt erlebt und hatte das große Glück, dass er nicht nur zu meinen Studienzeiten und dann auch später, sondern bis zuletzt ein Mentor geblieben ist. Und ich habe ihn immer als großartigen Menschen kennengelernt. Insofern, ja, es gab den furchtlosen Intellektuellen, es gab den anspruchsvollen Wissenschaftler, aber es gab auch einen sehr fürsorglichen Menschen, der sich um andere, die ihm nahestanden, sehr gekümmert hat.
Also hat er über 40 Jahre Ihr Leben begleitet. Was hat er Sie über die Philosophie auch für Ihr persönliches Leben gelehrt?
Es ist in der Tat ein großes Glück, dass ich so lange mit ihm in Verbindung stehen konnte. So etwas ist einem selten vergönnt. Das war ein Privileg. Ich habe von ihm unglaublich viel gelernt, sicher etwas auch über Interdisziplinarität, inwiefern die Philosophie mit den Sozialwissenschaften, aber auch mit anderen Wissenschaften im Dialog stehen muss, ohne dass man die spezifische Art der Fragen, die die Philosophie stellt, vergisst. Aber auch diesbezüglich, dass auch in der Philosophie die verschiedensten Gebiete, sowohl die politische Philosophie wie auch die Sprachphilosophie und die Erkenntnistheorie, letztlich zusammenwirken müssen, um zu verstehen, was es heißt, Vernunft etwa, das ist das wichtigste Vermögen, das wir haben, zu gebrauchen und zu verstehen, was es heißt, die Vernunft zu gebrauchen.
Und welcher Moment wird Ihnen von ihm immer in Erinnerung bleiben?
Da sind es viele. Sicher ist die Möglichkeit, dass wir in Frankfurt seinen 90. Geburtstag mit ihm, mit einer großen Rede von ihm über Hegel und Kant und mit ganz vielen seiner Freunde, Weggefährtinnen feiern konnten. Das ist ein besonderer Moment, der mir immer in Erinnerung bleiben wird.
Der Philosoph Rainer Forst über seinen Doktorvater Jürgen Habermas, der heute im Alter von 96 Jahren in Starnberg gestorben ist. Herr Forst, ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen trotz allem einen guten Abend.
Ich danke Ihnen für das angenehme Gespräch.
Pina Karabulut, seit der letzten Theatersaison Co-Intendantin am Schauspielhaus Zürich. Auch wenn dort nicht alles rund läuft, Giuseppe Tomasi de Lampedusas Gattopardo, Karabuluts erste eigene Inszenierung am neuen Arbeitsplatz, ist ständig ausverkauft und auch zum Berliner Theatertreffen im Mai eingeladen. Ob der zweite Streich genauso ein Publikumserfolg werden kann? Heute Abend zeigte sie Shakespeares Sommernachtstraum.
Hast du das Kraut?
Hier ist es. Durchsuche das Revier. Ein Mädchen aus Athen verfolgte hier den Jungen, der sie schmäht. Beträufle ihn, doch tu es, wenn er die Athenerin als nächstes sieht. Du findest diesen Mann. Er hat athenische Gewänder an. Tu es mit Sorgfalt, sodass seine Liebe sich heißer noch erweist als ihre Triebe. Und triff mich vor dem ersten Hahnschrei, ja?
Keine Angst, das mache ich.
Eins, zwei, drei.
Aus William Shakespeares Sommernachtstraum, die Komödie, in der Mensch, Theater und Feenwelt verzaubert aufeinandertreffen. Theaterkritiker Christoph Leibold war heute Abend bei der Premiere im Faun. Bühne und Kostüme im Gatto Pardo, also im Leopard, waren mehr als opulent. Im Sommernachtstraum jetzt auch?
Es waren auf alle Fälle expressive Kostüme, knallbunt, wobei die Primärfarben so dominiert haben. Also zum Beispiel die Handwerkertruppe, die bei Shakespeare das Stück im Stück aufführt, die hatten vor allem Jägergrün an. Die Waldgeister, die Liebesverwirrung anstiften, also wie kann es auch anders sein, die waren feuerrot. Dann die vier Liebenden, die durch den Wald von Athen irren, also Demetrius liebt Hermia, Hermia Lysander und Helena liebt Demetrius, aber es geht nicht richtig auf. Da war es ein bisschen gemischt, aber die waren vor allem blau und es ist ein bisschen so, als hätte Teresa Vergo, die Kostümbildnerin, so aus buntem Tonpapier die Kostüme ausgeschnitten und dann wie bei Bilderbuchfiguren so einzelne Sachen übertrieben ausstaffiert. Es gibt blusterige Ärmel, es gibt Figuren mit Ballonhosen, bei Puck zum Beispiel, dem Waldgeist, der hat so breite Bänder vom Leib stehen und der Oberkörper bei Lena Schwarz, die das spielt, der ragt dann raus, wie aus so einem Blütenkelch die Knospe rausschaut. Alle haben Augenringe, atemberaubende Turmfrisuren zum Teil. Also sehr expressiv. Und die Bühne sind zwei Welten. Das Portal ist so lindgrün tapeziert, gediegen, bieder. Das ist die reale Welt. Und dann hinter Glas ist ein Wald mit hochaufragenden Bäumen. Pilze schießen aus dem Boden, fast wie so Magic Mushrooms, also eine anarchische Traumwelt. Wobei dann sehr bald diese Glaswand dazwischen verschwimmt. Und man könnte sagen, der Traum schluckt dann irgendwie die Realität.
Wie werden denn Musik und Licht eingesetzt?
Ja, Licht in dem Fall stimmungsverstärkend. Also der Wald ist so vorwiegend kalt, mondlichtig beschienen. Dazu gibt es Nebelschwaden, die Bühne durchziehen. Das macht eine sehr schöne Lichtstimmung. Und die Musik ist auch passend dazu. Das Ganze ist unterlegt mit so einem unheimlichen Sound, so ein leichtes Gefühl von Bedrohung, latenter Grusel, der beim Kontrast dann steht eben zu diesen grellen, grotesken Kostümen und Figuren, die ja eigentlich Komik bis hin zum Klamauk versprechen.
Wenn ich richtig gezählt habe, tummeln sich 14 Schauspielerinnen und Schauspieler
ganz
auf
genau.
Der Bühne. Danke. Und fallen die sich so gewollt wie gekonnt über die Füße?
Ja, da ist einiges los natürlich mit 14 Leuten auf der Bühne. Pfauenbühne ist ja auch nicht so riesig. Das trifft es ganz gut, dass sich über die Füße fallen. Also das ist vom Spiel her so grellbunt wie die Ausstattung. Also das ist ein Torkeln und Taumeln und Trippeln und Grimassieren und Gestikulieren. Ein bisschen erinnert es mich an dieses Radikal-Spaßtheater von Herbert Fritsch. Allerdings vielleicht nicht ganz so High-Speed wie bei Fritsch, also eher Fritsch in Slow-Motion, wobei Zeitlupe vielleicht auch nicht ganz stimmt. Es ist jetzt nicht langsam, aber es ist nicht ganz so rasant. Man hat schon auch die Möglichkeit, so in den Grimassen so die darunterliegenden Emotionen zu erkennen. Ich greife mal eine raus, Hilke Altefrohne als Hermia, weil die das besonders gut macht. Da ist sehr viel Differenzierung dann auch in diesen Grimassen drin. Also so zwischen Liebe, Leidenschaft, Abscheu, Verwirrung. Eine sehr schön breite Palette. Bei den Handwerkerfiguren, die ein Stück über Pyramus und Thisbe, eine Tragödie aufführen wollen, die aber dilettieren, da ist dieses Spiel natürlich mit den Grimassen deutlich mehr noch auf Klamauk und Slapstick angelegt. Aber dafür ist es dann auch oft wirklich komisch, weil so Grimassenspiel, das kann ja auch ziemlich in die Hosen gehen, aber das fand ich doch sehr gut gemacht und sehr gelungen.
Wir wissen, eine wilde Geschichte zwischen Tag und Traum, dieser Sommernachtstraum. Wenn Sie jetzt Herbert Fritsch erwähnen, dann denke ich, Karabulut hat das Ganze als großen Spaß inszeniert, aber zwischen den Zeilen ist nichts geschrieben.
Also es geht auf alle Fälle in die Vollen, alle spielen mit vollem Einsatz und das Ziel ist erstmal primär schon Komödiensause. Aber ganz reicht es Pinacarabulut dann doch nicht. Ich habe ja schon die Musik erwähnt, die diese Waldkulissenstimmung, das düstere Licht. Also es gibt eine dunkle Grundierung und das ist ja auch bei Shakespeare angelegt. Es geht ja um die Plötzlichkeit von Liebe, auch die Zufälligkeit, also auch um Kontrollverlust. Also Puck und Oberon wollen ja sozusagen diese vier Liebenden mit dem Zaubersaft irgendwie immer die richtigen zusammenbringen, machen aber noch viel mehr Verwirrung und auf einmal die, die sich tatsächlich lieben, lieben sich nicht mehr und dafür lieben sich andere. Und es geht aber auch nicht nur um Liebe, es geht auch um Begierde, es geht um Triebe, denen der Mensch ausgeliefert ist. Das ist ja alles beunruhigend. Und diese Triebhaftigkeit stellt Pinacarabulut schon auch aus, die Berümpftigkeit der Figuren. Da wird gegrapscht, da wird nicht gespart mit obszönen Gesten, da wird komisch überzeichnet, kopuliert. Also das Ganze aber in so einem Spielmodus, der dann doch in der Karikatur, in der Verzerrung bleibt. Also so die richtige Not in dieser Notgeilheit, die habe ich jetzt nicht spüren können. Im Endeffekt ist es dann nur komisch, nicht hochnotkomisch. Also diese tiefere Ebene, die wird zwar angepeilt, aber nicht ganz erreicht. Und das auch nicht, obwohl sie die Regisseurin das Happy End dann verweigert und noch so ein eigentlich fast so ein tragisches Nachspiel draufsetzt, das ich jetzt hier von der Zeit her nicht länger schildern kann. Aber das holt es dann auch nicht wirklich ganz ein. Also tiefere Ebene angepeilt, nicht ganz erreicht leider.
Bahnt sich trotzdem ein neuer Publikumserfolg an? Was meinen Sie?
Das, wenn man immer so gut prognostizieren könnte. Mhm. Also wenn ich Premierenapplaus als Gradmesser, ist immer schwierig. Ich habe das Gefühl, mittlerweile bei vielen Premieren sitzt so viel Inhouse-Publikum drin und sehr viel wohlwollendes Publikum. Da ist auch überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Nur Jubelrufe bei einer Premiere sind überhaupt kein Indiz. Andersrum, wenn bei einer Premiere irgendwie schon der Applaus sehr bemüht ist, dann kann man sich sagen, auweia. Aber wenn er jetzt durchaus lautstark war wie hier, dann sagt es erstmal noch nichts. Also ich sage jetzt mal, man kann den Abend gut gucken, der ist kurzweilig, aber es ist jetzt nicht der große Wurf. Aber so als gut gemachte Unterhaltung wird es sicher sein Publikum finden. Ein Riesenrenner glaube ich eher nicht.
Christoph Leibold, nach der Premiere des von Pinacarabulut inszenierten Sommernachtstraums, die nächsten Vorstellungen im Zürcher Faun sind am kommenden Sonntag und Montag. Das Kennedy Center in Washington, D.C., vor 55 Jahren als nationales Kulturzentrum der Vereinigten Staaten von Amerika eröffnet, hat mit seinen Veranstaltungen Geschichte geschrieben, soll aber im Juli für 2 Jahre schließen. Denn Donald Trump ist die Institution, die jetzt auch seinen Namen tragen muss, zu popelig. Ab Sommer lässt er das Haus deshalb umbauen. Die Neuigkeit, über die Anne Reit in Washington berichtet, der von Trump als Präsident des Hauses intronisierte Richard Grenell ist abgelöst worden.
Hands off the arts, Hände weg von der Kunst, lautet das Motto, unter dem regelmäßig vor dem Kennedy Center gegen die Eingriffe des US-Präsidenten protestiert wird. Videos davon veröffentlichen die Organisatoren im Netz. Für sie ist die Ablösung von Richard Grenell an der Spitze der Einrichtung die erste gute Nachricht seit langem.
He has fired so many of our friends.
Er hat so viele unserer Freunde entlassen. Es ist mir also eine große Freude zu sagen, dass er jetzt keinen Job mehr hat. Auf seiner Online-Plattform Truth Social hatte US-Präsident Donald Trump angekündigt, dass Grenell als Präsident der Kultureinrichtung abgelöst werde. Grenell habe während der Übergangsphase ausgezeichnete Arbeit bei der Koordination verschiedener Bereiche geleistet, schreibt Trump. Er danke ihm für seine, Zitat, hervorragende Arbeit. Doch intern soll der US-Präsident zunehmend unzufrieden gewesen sein, dass es seinem Vertrauten nicht gelungen ist, die kritische öffentliche Debatte über den neuen Kurs des Kennedy Center besser zu lenken. Die negativen Schlagzeilen reißen seit Monaten nicht ab. Viele namhafte Künstlerinnen und Künstler haben aus Protest gegen die Übernahme der renommierten Einrichtung durch den US-Präsidenten ihre Auftritte abgesagt. Die Ticketverkäufe sind eingebrochen. Die Washington National Opera hat das Kennedy Center bereits verlassen. Zuletzt war die Geschäftsführerin des National Symphony Orchestra zurückgetreten. Auch intern ist Grinnell mit seinem Kurs angeeckt. Kunst war für ihn stets eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Anders gehe es nicht, betont er in einem Interview bei PBS Anfang des Jahres.
Arts centers are struggling.
Kulturzentren haben zu kämpfen. Wir können keine unpopulären Programme haben, die sich nicht rentieren. Du brauchst einkommensneutrale Programme. Wir leben in einer Welt, in der Finanzen eine Rolle spielen. Unsere Mittel sind begrenzt. Personalkosten seien bislang aus Rücklagen finanziert worden, untermauerte er seine Argumentation. Nachfolgen soll Richard Grinnell, der bisherige Vizepräsident für Gebäudemanagement, ein Mann namens Matt Floker. Floker hat vor allem Erfahrung im Bau- und Immobilienbereich. Damit ist er genau das, was der US-Präsident für das Kennedy Center benötigt. Es ist in sehr schlechtem Zustand. Es ist runtergekommen, gefährlich, da fallen Dinge von der Decke. Also schließen wir es und machen es unglaublich, viel besser, als es jemals war. Geht es nach Donald Trump, soll die Kultureinrichtung für 2 Jahre geschlossen und umgebaut werden. $250 Millionen stehen dafür zur Verfügung. Nach dem Schock über den Abriss des Ostflügels des Weißen Hauses für seinen geplanten Ballsaal ist die Sorge nun groß. Ich werde es nicht abreißen. Ich werde den Stahl, die Struktur nutzen und ein bisschen von dem Marmor. Wenn es wieder eröffnet wird, dann wird es brandneu, schön und auf dem höchsten Niveau sein. Beschwichtigte Trump nach Bekanntgabe der Pläne im Februar. Gestern hat der US-Präsident die ersten Entwürfe für die geplante Neugestaltung geteilt. Die Bilder ähneln dem jetzigen Marmorkomplex, zeigen das Gebäude jedoch nur aus der Ferne. Greg Workheiser von der Anwaltskanzlei Cultural Heritage Partners erklärte gegenüber der Washington Post, es sei töricht, darauf zu vertrauen, dass die Veränderungen am Kennedy Center nur geringfügig ausfallen würden. Eine Einschätzung, die offenbar auch die demokratische Abgeordnete Joyce Beatty aus Ohio teilt. Sie sitzt qua Amt im Kuratorium des Kennedy Center und hat Klage eingereicht, um die Schließung zu stoppen.
I don't want the Kennedy Center.
Ich möchte nicht, dass das Center zerstört wird, dass Trumps Name darauf steht. Das ist illegal. Es wurde nicht vom Kongress verabschiedet, dem ich stolz diene. Nach einer Eilanhörung vor Gericht in der zurückliegenden Woche wurde zunächst keine Entscheidung getroffen. Am Montag soll der Vorstand des Kennedy Center bei seiner Sitzung im Weißen Haus die Schließung genehmigen. Auch die Änderung an der Spitze soll dann offiziell bekannt gegeben werden. Es heißt, Richard Grinnell stehe weiter als ehrenamtlicher Berater zur Verfügung.
Unsere Korrespondentin Anne Reit in Washington berichtete. Im Iran sind durch die Angriffe der US-amerikanischen und israelischen Luftwaffe 4 Weltkulturerbestätten beschädigt worden. Das meldet die UNESCO, die offensichtlich erst jetzt die Koordinaten aller Welterbestätten im Iran an die Kriegsparteien geschickt hat. Professor Ludwig Paul lehrt Iranistik an der Universität Hamburg. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie groß die Schäden an Palästen und Moscheen sind, wird nicht erläutert. Was haben Sie darüber gehört? Was können Sie uns sagen?
Über die Schäden und die genauen Ausmaße derselben kann ich auch nicht mehr sagen, als wir aus dem Internet und aus den Quellen wissen, die Sie auch kennen. Ich kann nur sagen, dass es dem entspricht, was ich gehört habe. Der Golestan-Palast in Teheran, der 40-Säulen-Palast in Isfahan, die Freitagsmoschee in Isfahan habe ich nicht gehört von meinen Quellen. Dagegen eine Festungsanlage in der Stadt Horamabad ist wohl auch beschädigt worden. Das Problem ist ja, Iran ist voller Kulturerbestätten und vor allem die Nähe zu militärischen Anlagen in den Städten ist dann ein Problem. Das heißt, in den dicht bewohnten Städten gibt es viele militärische Anlagen, die sind Ziel der Angriffe und wenn dann in der Nähe eine Kulturerbestätte ist, dann ist die natürlich in Gefahr.
Welche architektonischen Unterschiede gibt es eigentlich zwischen der vorislamischen und der islamischen Zeit, wenn wir uns jetzt die Weltkulturerbestätten ansehen, die ja aus vielen Jahrhunderten kommen?
Diese Frage kann man vielleicht ganz allgemein durch einen Vergleich mit Europa beantworten. Wenn Sie nach Italien oder Griechenland blicken, da gibt es ja die antiken Städten, etwa das Forum Romanum oder die Akropolis, Tempel- und Palastanlagen, die 2500 Jahre alt sind. Und dann gibt es die Anlagen aus dem Mittelalter, etwa romanische Kirchen aus dem 10., 11., 12. Jahrhundert. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Also die wichtigsten vorislamischen Städte sind eben im Iran Palastanlagen wie die von Persepolis. Und die wichtigsten islamischen Kulturerbestätten sind Moscheenanlagen ab dem 10., 11. Jahrhundert.
Wie ist das Ayatollah-Regime mit diesem kulturellen Erbe inklusive der Weltkulturerbestätten seit der Machtübernahme 1979 eigentlich umgegangen?
Ja, es war war ja eine islamische Revolution, deswegen gab es kurz nach der Revolution Kräfte innerhalb der neuen Führung, Extremisten, die durchaus vorhatten, vorislamische Städten zu schleifen, zu zerstören, wie es etwa die Taliban in Afghanistan gemacht haben, aber die haben sich überhaupt nicht durchgesetzt. Im Gegenteil hat die Islamische Republik das gesamte Kulturerbe islamisch und vorislamisch weitgehend, man kann sagen, einigermaßen verantwortungsvoll verwaltet, obwohl sie natürlich andere Prioritäten hatten auf Entwicklung von Waffensystemen wie Atomwaffen und so weiter. Also das heißt, man hätte da natürlich mehr machen können, aber unter anderem auch, um Tourismus zu fördern, kann man durchaus sagen, dass die Islamische Republik das Kulturerbe nicht ganz vernachlässigt hat.
Sie haben von der militärischen Nähe zu einzelnen Palästen und Moscheen gesprochen. Welchen Raum und welche Bedeutung haben diese Gebäude im Land bzw. im Stadtbild des Iranes? Sind ja 17., 18., 19. Jahrhundert unterschiedliche Dynastien. Ist das ein Ziel für einen Wochenendausflug, wenn die Zeiten friedlich sind?
Natürlich. Der 40-Säulen-Palast in Isfahan ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel auch für Iraner. Und in diesen historisch gewachsenen Städten Irans sind diese Anlagen sehr wichtig für Iraner, wie sie auch für Deutsche oder andere Europäer wichtig werden. Es sind oft Komplexe um den historischen Basar herum. Man müsste auch sagen, dass Teheran, was auch immer erwähnt wird wegen des Golestan-Palastes, halt eine der jüngsten Städte im Iran ist. Die meisten Gebäude im Teheran sind ab dem 19. Jahrhundert. Das heißt, hier sind Städte wie Isfahan viel wichtiger, die ab dem 11. Jahrhundert bebaut sind.
Und welche Bedeutung haben diese Gebäude bzw. deren Beschädigung oder Zerstörung Ihrer Meinung nach für die iranische Gesellschaft?
Die Iraner sind sich ihres kulturhistorischen Erbes sehr bewusst und sind insofern durch die Zerstörung absolut betroffen, wie wir das auch wären, wenn dasselbe in unserem Land passieren würde. Dabei machen die Iraner generell keinen Unterschied zwischen vorislamischen und islamischen Kulturerbestätten. Es gibt durchaus jetzt in der Situation, wo die Islamische Republik ja mit großer Opposition seitens großer Teil der Bevölkerung konfrontiert ist, relativ viele Iraner, die emotional eher die vorislamischen Städten bevorzugen. Aber die schätzen genauso auch die islamischen Städten, die Moscheenbauten. Und insofern sind die Iraner durchaus betroffen. Aber, es gibt jetzt ein wichtiges Aber, unter den gegebenen Umständen, da habe ich auch viel jetzt in den letzten Tagen im Kollegen- und Freundeskreis rumgefragt, unter den Umständen jetzt akzeptieren sehr viele Iraner die Zerstörungen an den Kulturerbestätten aus folgenden Gründen. Die politische Lage, gerade nach den Massakern im Januar, wo die Regierung ja innerhalb weniger Tage 10, 20.000 Leute umgebracht hat oder sogar noch mehr, ist die Verzweiflung in der iranischen Bevölkerung absolut riesig. Es ist ein riesiges Trauma. Und diese große Verzweiflung hat dazu geführt, dass heute immer noch, zwei Wochen nach dem Beginn der Bombardements, soweit ich das sehe und soweit ich meine Bekannten und Freunde frage, die überwiegende Mehrheit der Iraner diese Bombardierungen nach wie vor gutheißt und darin eine Chance sieht, endlich dieses Regime loszuwerden. Und da werden jetzt diese Beschädigungen von Kulturerbe als notwendige Kollateralschäden gesehen. Erstens, weil es immer noch so ist, dass es sind Kollateralschäden. Die Beschädigungen finden immer in der Nähe von Militäranlagen statt. Und zweitens hat auch heute ein Bekannter für mich gesagt, okay, das kann man ja reparieren nachher. Was man schlecht reparieren könnte, wäre zum Beispiel Tempelanlagen wie Persepolis. Aber die liegen abseits von Städten. Das heißt, bei diesen Städten, die nahe an Militäranlagen sind, sind oft eben neuere Gebäude, die in den Städten liegen. Und da sagt man eben heute, die können auch repariert werden.
Nach dem, was Sie jetzt gerade so eindrücklich geschildert haben, frage ich mich, ob wir zu sehr auf den Stein und zu wenig auf die Menschen schauen?
Natürlich, das ist absolut so. Wie ich sagte, die Iraner sind absolut kulturbeflissen, wollen ihr Kulturerbe bewahren, aber sie wollen leben, sie wollen überleben, sie wollen ganz normal leben wie ein normales Volk. Sie wollen endlich die Herrschaft dieses Regimes loswerden, das sie seit 47 Jahren mit zunehmender Intensität terrorisiert. Wir hatten ja vor 10, 15 Jahren auch noch eine andere Situation. Da war auch die Opposition sehr groß, aber die Leute konnten leben, konnten im privaten Bereich ihr Leben leben. Es ging ihnen wirtschaftlich bei weitem nicht so schlecht wie heute. Und heute, vor allem nach dem Trauma dieser Massaker, das ist ein sehr großes Trauma für die Iraner gewesen, zu sehen, wie das Regime gegen die eigene Bevölkerung mit allen Mitteln vorgeht, um an Macht zu bleiben. Das, was am Kulturerbe passiert ist, im Vergleich dazu sozusagen nicht so wichtig. Iraner nehmen die Zerstörungen in Kauf, insofern sie hoffen, dass diese zum Fall des Regimes beitragen könnten.
Sagt der Iranist Ludwig Paul. Im vergangenen Jahr hat er das Buch Iran, Geschichte, Kultur und Gesellschaft veröffentlicht. Herr Paul, ich danke Ihnen sehr für Ihre Expertise. Guten Abend.
Guten Abend.
Der Mensch und sein Atem. Die kanadische Autorin Sarah Leipziger erzählt in ihrem vor 5 Jahren erschienenen Roman Das Geschenk des Lebens davon, mit Hilfe von 2 wahren und einer erfundenen Geschichte. Der Komponist Bernd Franke hat im Auftrag der Oper Leipzig eine Oper aus dieser Geschichte gemacht. Heute war die Uraufführung. Aus Coming Up for Air, komponiert von Bernd Franke und inszeniert von Florentine Klepper. Kritiker Uwe Friedrich war für Fazit bei der Uraufführung heute Abend in der Leipziger Oper. Zunächst noch zur Geschichte. Inwiefern kreuzen sich in dem Roman bzw. in der Oper die Schicksale von 3 Menschen?
Es gibt diese Inconnue de la Seine, eine berühmte Totenmaske, um 1900 in Paris entstanden. Dort wurde eine tote Frau aus der Seine gezogen und die hat eine sehr morbide Berühmtheit erlangt. Diese Totenmaske hing in Abgüssen in vielen Künstlerateliers. Sie kommt in Gedichten vor, in Romanen und hat eben auch die heutige Autorin, Frau Leipziger, fasziniert, die das kombiniert wiederum mit der Geschichte vom Entwickler/Erfinder dieser Puppe, die alle kennen, die jemals einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben, an der man nämlich das Beatmen übt. Und die dritte Figur ist eine Frau, die an Mukoviszidose leidet und eine Lungentransplantation erhält, nicht so genau weiß, ob sie das überhaupt will, während der Operation einen Herzstillstand erleidet, aber zurückkehrt, um die Geschichte der Inconnue aufzuschreiben. Und die Geschichte dieser Inconnue, interessanterweise, das ist die Erfundene, denn wir wissen bis heute nicht, wer das war. Frau Leipziger dichtet ihr eine lesbische Beziehung an. Sie sei daraufhin erpresst, vergewaltigt und schwanger geworden, damit nicht fertig geworden und habe sich daraufhin das Leben genommen. Und diese 3 werden nun miteinander verschränkt, verwoben, auch in der Oper.
Wie hat die Regisseurin die Geschichte angelegt für die Bühne?
Es gibt eine Drehbühne mit 3 Segmenten von Dirk Becker entworfen. Die sind miteinander verbunden durch Türen, durch Fenster, die durch Vorhänge wiederum geschlossen werden können. Zu Anfang hat jeder sein Drittel, also ein Krankenhaussegment, ein Spielzeugbauersegment und Paris um 1900. Und das, wie gesagt, drehen sich. Erst bleiben die 3 sehr getrennt, dann können die jeweils in das Segment des anderen reingehen, beobachten die Szene oder reagieren auf das, was der andere dort macht. Das ist schon sehr virtuos entwickelt. Anna-Sophie Thuma hat die Kostüme dazu entworfen. Realistisch, historisch für Paris, dann die allseits bekannten grünen OP-Kittel und Alltagsklamotten für die Autorin und also für die Mukoviszidose-Kranke.
Bernd Franke ist Jahrgang 1959, er hat in der DDR studiert, arbeitet international und scheint dabei immer über den eigenen Tellerrand zu schauen. Das ist jetzt seine 2. Oper. Was macht seine Musik aus?
Das ist eine sehr virtuose Musik, zum einen, die dem Gewandhausorchester wirklich was zu tun gibt. Und das Gewandhausorchester spielt das einfach wunderschön. Es fängt an mit einigen Soli, einem großen Cello-Solo. Und es endet dann auch mit dem Cello. Auch da wird so eine Kreisform gesucht. Bernd Franke hat ganz sicher Puccini sehr gut studiert. Das ist nämlich eine Musik, die sehr emotional immer sein will, sehr oft auch tatsächlich ist, einen ähnlichen Trick anwendet wie Puccini, dass nämlich die Singstimmen, er schreibt sehr sanglich, dass die Singstimmen gerne von großen Gruppen, von den Streichern oder von den Bläsern begleitet werden. Das verstärkt also nochmal die Linien. Etwas boshaft kann man sagen, ja, da wird schon ziemlich auf die Emotionstube gedrückt. Wohlwollender könnte man sagen, das ist eine Musik, die wirklich sehr verständlich ist, verständlich sein will und die jeweiligen Emotionen der Figuren sehr gut abbildet.
Und das kommt auch eben in dieser zweiten Oper zum Tragen.
Das kommt auch deshalb zum Tragen, weil der Dirigent Matthias Foremny großes Gespür für die musikalische Form hat. Also bei Bernd Franke denkt man nie, das hätte schon vor 10 Minuten enden können oder kann jetzt noch mal endlos weitergehen. Da passiert nichts. Da passiert eine Menge. Da passiert auch eine Menge in der musikalischen Struktur. Und das bildet Matthias Foremny mit dem Gewandhausorchester sehr gut ab. Er hat auch wirklich grandiose Solisten zur Verfügung, Samantha Gaul als die Unbekannte aus der Seine oder Peter, den wir gerade zu Anfang gehört haben, Franz Xaver Schlecht als der Vater, der seinen Sohn verliert. Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Alle drei Figuren werden auf jeden Fall und immer wieder mit dem Tod konfrontiert. Peter, der diese Beatmungspuppe entwickelt, der verliert seinen Sohn, der ertrinkt. Das sind alles wirklich exzellente, dann Gabriele Kupschite als Anouk, als die Mukoviszidose-Kranke, das sind die Hauptrollen, aber auch in den kleineren Rollen wird exzellent gesungen heute Abend.
Und diese Handlungsstränge auf die Bühne gebracht von Florentine Klepper mit der Musik von Bernd Franke haben überzeugt?
Insgesamt dann schon. Zu Anfang dachte ich noch, die drei Figuren werden aneinander vorbeigeführt, interessieren die mich überhaupt? Aber doch, dann irgendwann hat mich dieses Thema von Atmen, von Krankheit, Weiterleben doch gepackt und gegriffen. Es gibt ja dieses berühmte Sprichwort, dum spiro spero, solange ich atme, hoffe ich. Und das ist das eigentliche Thema dieser Oper. Keine Oper unbedingt zum Weinen vor Rührung, sondern eine Oper doch zum Nachdenken über das Leben und über das Atmen.
Uwe Friedrich über die Uraufführung von Bernd Frankes Oper Coming Up for Air nach dem Roman von Sarah Leipziger. Die nächsten Vorstellungen an der Oper Leipzig am 22. und 27. März.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
In meinem Abiturzeugnis ist als Berufswunsch vermerkt, Habermas will Journalist werden. Das ist kein Zitat aus einem Feuilleton der zurückliegenden Woche, sondern ein 8 Jahre altes vom legendären Philosophen Jürgen Habermas, der an diesem Samstag im Alter von 96 Jahren verstorben ist und der als Abiturient also Journalist werden wollte. Allerdings ist mir, seit ihr mich damit in der Gummersbacher Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeigers angefangen und dann, so Jürgen Habermas weiter, für das Feuilleton des Handelsblatts geschrieben habe, immer wieder bedeutet worden, dass ich zu schwierig schreibe. Das hatte er 2018 in seiner Dankesrede für den Deutsch-Französischen Medienpreis gesagt, die die Zeit damals abdruckte. Die Nachrufe auf ihn werden sicherlich am Montag sämtliche Feuilletons füllen. Hier also können wir noch nicht daraus zitieren. Was hätte er wohl geschrieben zu dem Thema der Feuilletons der vergangenen Woche, wenn er ein legendärer Kulturjournalist geworden wäre? Bücher können die Welt verändern, stand in der Süddeutschen Zeitung. Aber Menschen davor abzuschrecken, dass sie Bücher kaufen und verkaufen, weil sie womöglich in Geheimdienstdateien landen könnten, das kann das Land noch viel rascher und zum Üblen verändern, schrieb Ronen Steinke über eine Entscheidung des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, die die Frankfurter Rundschau so beschrieb. Der parteilose Staatsminister hatte 3 linke Buchläden in Berlin, Bremen und Göttingen wegen verfassungsschutzrelevanter Erkenntnisse von der nominierten Liste für den Deutschen Buchhandlungspreis streichen lassen. Die Auswahl hatte eine Jury getroffen. Walmer folgte nach eigenen Angaben in diesen drei Fällen der Empfehlung der Jury ausnahmsweise nicht. Die drei Buchläden klagen dagegen. Und geklagt haben, wenn auch nicht juristisch, die Feuilletons. Das Verhältnis zwischen Kultur und Politik ist schon lange angespannt. Staatsminister Wolfram Walmer macht daraus jetzt eine echte Beziehungskrise, fand die Wochenzeitung Die Zeit. Der falsche Mann, so watscht ihn die Süddeutsche ab. Wir halten diese Art der Gesinnungsprüfung für vollkommen inakzeptabel, meinte dort im Interview Sebastian Gugolz, Chef des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Mir konnte noch niemand erklären, wo hier eine Gefährdung vorliegt und woher die Verdachtsmomente kommen. Genauso erging es dem Verfassungsrechtler Christoph Möllers, der in der Süddeutschen beschrieb, wie Bundesministerien die Möglichkeit haben, auf Erkenntnisse des Bundesamts für Verfassungsschutz zurückzugreifen, wenn sie Privatpersonen Fördermittel zukommen lassen. Wie jetzt eben bei den verdächtigen Buchhandlungen. Christoph Möllers: Man wüsste gern, welche Rechtsgüter gefährdenden Lektüren die Mitteilung des Verfassungsschutzes über die Buchhandlungen rechtfertigen. Vielleicht haben die drei Buchhandlungen ja Werke von Christoph Möllers oder Jürgen Habermas in ihren Regalen stehen oder die von Christopher Clark, dem britisch-australischen Historiker, der unter anderem ein Buch über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit dem Titel »Die Schlafwandler« verfasst hat. Im Moment sieht es nicht nach einem Weltkrieg aus, sagte er zu den Kriegen im Iran und in der Ukraine oder den Ansprüchen, die China auf Taiwan erhebt. Natürlich sind diese Konflikte global verzahnt. Sie wirken sich gegenseitig aufeinander aus. Aber das ist fast bei allen großflächigen Konflikten der Fall und war auch beim Vietnamkrieg nicht anders. Einen Weltkrieg im Sinne, wie wir das aus dem Zweiten und Ersten Weltkrieg kennen, sehe ich im Moment nicht auf uns zukommen. Auch nicht mit Blick auf die Ukraine, meinte er im Interview für die Frankfurter Allgemeine. Doch wir sind in einem Zustand tiefster Verwirrung, weil alle politischen Paradigmen in Frage gestellt worden sind. Ich denke an Trumps plötzlichen Anspruch auf Grönland. Und damit kommen wir zu dem Unterschied zwischen den beiden Zaren auf dem russischen Thron und dem im Weißen Haus. Russland und Amerika sind beide zu einem Unsicherheits- und Risikofaktor geworden. Allerdings mit dem Unterschied, dass man ungefähr weiß, was Putin antreibt und was sein Programm ist. Er verfolgt ein neoimperialistisches Programm. Es geht ihm um das nahe Ausland und Interessensphären. Bei Trump hingegen ist in letzter Zeit die Entscheidungsfindung alles andere als transparent. Auch eingeweihte Insider sprechen von kommunikativem Chaos. Da kommt einiges auf uns zu in Europa. Und damit enden wir mit einem Zitat des Mannes, mit dem wir auch diese Kulturpresseschau begonnen haben. Jürgen Habermas hatte nämlich im November vorigen Jahres eine Rede zur Krise der westlichen Demokratien in der Münchner Siemens-Stiftung gehalten. Diese Rede brachte die Süddeutsche für die Druckfassung leicht überarbeitet von ihm. Zu unserem Europa gab er uns dieses mit auf den Weg. Am Ende eines politisch eher begünstigten politischen Lebens fällt mir die trotz allem beschwörende Schlussfolgerung nicht leicht. Die weitere politische Integration, wenigstens im Kern der Europäischen Union, war für uns noch nie so überlebenswichtig wie heute und noch nie so unwahrscheinlich. Und das sollten wir uns wirklich zu Herzen nehmen. Danke, Jürgen Habermas.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Bukatzki in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.